Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Brustring-Talk geht in die 32. Runde und ich glaube, es ist mir noch nie so leicht gefallen, euch alle zu begrüßen. Das 2:1 gegen Köln mit allen Emotionen wirkt auch zwei Tage später noch immer sehr positiv nach. Die Bilder des Balles, wie er an Horn vorbeirollt, sind noch vor Augen. Die Jubelexplosion danach gehört eben einfach zu den Momenten, wieso man Woche für Woche ins Stadion geht und war für uns VfB-Fans auch ein bisschen Ausgleich für den Genickschlag in der Vorwoche, als der VfB ja eben in Frankfurt kurz vor Ende des 1:2 fing. Das Spiel gegen Köln bot aber noch weitaus mehr Gesprächsthemen als das späte Siegtor. Die Verletzung von Kaminski, die stark schwankende Leistung in den zwei Halbzeiten und natürlich den Videoschiedsrichter. Darüber möchten wir heute mit euch sprechen, beziehungsweise mit unseren Gästen sprechen. Wie immer mit der Jasmin und unserem heutigen Gast, dem Jens Nagler, der jahrelang für die Bild in Stuttgart über den VfB geschrieben hat, sich mittlerweile der Formel 1 widmet, aber im Herzen immer noch beim Verein mit dem Brustring ist. Einen wunderschönen Abend euch zwei.
Hi, servus.
Das Thema ist natürlich ganz stark Köln-basiert. Das heißt, das Spiel ist jetzt zwei Tage her und ich denke, jeden, der sich dann jetzt anhören wird oder natürlich uns drei, das Spiel ist noch sehr, sehr präsent. Das war ein sehr emotionales Spiel und darüber wollen wir natürlich heute mit euch sprechen. Aber erstmal vielleicht nochmal Jens Nagler, du warst ja schon mal bei uns, Jens, aber vielleicht diejenigen, die es damals nicht gehört haben, sag doch einfach nochmal ein paar Worte zu dir.
Stimmt, ich war das erste Mal, das ist relativ genau ein Jahr her, glaube ich, es muss so rund um das Heidenheim-Spiel damals gewesen sein, dass er so ein bisschen einen Tiefpunkt markiert hat in der jüngeren Vereinsgeschichte. Ja, du hast es richtig gesagt, ich war insgesamt, lass mich kurz überlegen, fast 10 Jahre als erst Praktikant, dann freier Mitarbeiter, dann Volontär, dann Redakteur bei Bild Stuttgart und habe mich dann mit dem VfB intensiv befasst und hab sie quasi übernommen, als sie Meister waren und habe sie abgegeben, als sie abgestiegen sind. Und sage, ich habe es euch beim letzten Mal schon gesagt, ich sage es wieder, ich habe nichts damit zu tun. genau, und mache jetzt seit 1,5 Jahren für Bild Formel 1 und gucke aber, dass ich gucke mir fast jedes Spiel an, wenn es nicht irgendwie sich gerade mit dem Qualifying überschneidet, wenn ich da gerade vor Ort bin. Und habe letztes Jahr, glaube ich, 9 oder 10 Heimspiele gesehen und dieses Jahr das erste Spiel im Stadion am Freitag tatsächlich mitgenommen und das war nicht das Schlechteste.
Dann kommen wir mal zu den ersten Fragen, die schon uns über Twitter erreicht
haben. Ja, es waren viele.
Ich denke, ja, es waren sehr viele. Wir fangen jetzt mal mit einem an, gerade von dir, von einem Kollegen von dir, vom Matthias Marburg. Wie geht's denn deiner Katze?
Und was hat es auf sich mit der Katze?
Mosby, so heißt mein Kater, geht es sehr gut. Mosby lebt in Urbach, was quasi, ich komme ja aus dem Remstal und habe in Urbach mein Elternhaus und wann immer ich quasi Zeit habe zwischen Formel 1 und Redaktionsdiensten in Berlin, versuche ich halt nach Urbach zu kommen und das Ding ist, dass ich mir Mosby irgendwann mal angeschafft habe ihm dann aber gesagt habe, okay, jetzt bin ich Formel 1 Reporter, jetzt muss ich ihn bei meinen Eltern einquartieren. Und unser Deal ist aber, dass wenn meine Eltern Urlaub machen wollen, dass ich dann quasi das Elternhaus und meinen Kater hüte. Und der Kollege Marburg und noch ein Kollege von uns und ich, wir wollten gerne ein Wochenende nach Chisinau und jetzt haben aber genau an diesem Wochenende meine Eltern Urlaub und jetzt kann ich also nicht mit Matze nach Chisinau, wo er als Groundhopper sich noch einen Stadionpunkt holen wollte und wir uns die Stadt mal angucken wollten. Tut mir leid, Matze, ist aber nur aufgeschoben.
Und die nächste Frage ist von Lukas Hermsmeier. Was ist denn deine Lieblingsband?
meine Lieblingsband, das sind natürlich die Frizzles, die ihr nicht kennen werdet.
Nein.
hat also folgende Band ist, dass Lukas unter anderem Mitglied dieser Band ist, in der auch ich Mitglied bin. Dazu noch zwei Kollegen von der Journalistenschule. Lukas war mit mir auf der Journalistenschule.
Ah, okay.
Genau, das große Ding ist nur, wir alle können weder ein Instrument spielen noch singen. Aber wir haben uns irgendwann mal zusammengetan, eine Band gegründet und unsere Gigs belaufen sich eher darauf, gute Abende zu verbringen, in denen wir nicht musizieren, sondern andere schöne Dinge tun. Und ansonsten übrigens, Lieblingsband finde ich ist eine unfassbar schwierige Frage, dann, wie immer, wenn es um Lieblingsmusik geht. Erstens habe ich eine riesige Bandbreite und zweitens, versuch mal da irgendeine rauszufinden.
Also ja. Könnte ich auch nicht.
Nein, gib mir die Chance, Top 10 zu erstellen und selbst dann wird es schwierig.
Richtig.
Ich glaube, das geht euch ähnlich.
Genau, neulich war zweimal auf Twitter deine vier Lieblingsalben und ich so, boah Leute, das geht nicht, boah, das kriege ich nicht hin, schaffst du nicht.
Nein.
Also ich nicht.
Genau. Ich auch nicht. Jasmin?
Auch nicht.
Ja.
Dann haben wir das Thema doch jetzt mal beendet. Jetzt kommen wir mal zum VfB, wieso wir dich überhaupt eingeladen haben. Wir haben jetzt sogar auch eigentlich eine recht kurze Pause gehabt. Das heißt, wir besprechen heute nur über das Spiel gegen Köln. Was ja davor schon hieß, es eher torlos wird und vielleicht eher langweilig, wo wir jetzt danach sagen können, dass es nicht so war. Und gerade jetzt für dich, das war jetzt dein erstes Bundesligaspiel seit längerem vom VfB, wie hast denn du das erlebt, Jens?
Du hast recht, ehrlich gesagt, ich habe mich vorm Spiel mit ein paar Leuten unterhalten, und wir haben getippt und da kam irgendwie einmal 2-1 auf und einmal 1-2 und ich habe 0-0 gesagt tatsächlich, weil ich gesagt habe, Köln will von dem Spiel nichts. Die haben jetzt VfB, nächste Woche Bremen zu Hause. Wenn die jetzt quasi einen Punkt in Stuttgart holen, dann zu Hause gegen Bremen gewinnen, mit den 4 Punkten sind die zufrieden. Und ich bin von dem Spiel sehr überrascht worden. Erstens, weil Köln, finde ich, es echt gut gespielt hat, 30 Minuten lang. Zweitens, weil ich aber auch nicht wusste, was der VfB da vorhat, die ersten 30 Minuten. Ich fand das mega besorgniserregend, was da los war in der ersten Halbzeit, über weite Strecken der ersten Halbzeit. Das war ja innerhalb der ersten Halbzeit kam komischerweise dieser positive Bruch. Aber ich fand das Niveau, auf dem sich das Spiel bewegt hat, dann auch generell nicht so gut, weil irgendwie, es gab ja dann doch relativ viele Torszenen für zwei Mannschaften, die eigentlich als limitiert gelten. Das heißt also, zwei Mannschaften, die offensiv nicht so gut sind, sind defensiv trotzdem schlecht genug, um dem offensiv schlechten Gegner Torchancen zuzugestehen. Das war irgendwie, keine Ahnung, wenn man sich gerade darüber unterhält, warum es im Europapokal für Bundesligisten nicht so gut läuft, finde ich, muss man sich so ein Spiel angucken. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil es der VfB dann irgendwann auch mal wieder gut gemacht hat. Und ich glaube, man muss der Mannschaft als Aufsteiger und vor allem mit dem Altersschnitt, den sie gerade hat, auch zugestehen, dass es einfach solche Schwankungen in so einem Spiel gibt. Und wenn du es am Ende gewinnst, dann hast du ja offensichtlich zumindest auch schon mal die richtigen Lehren gezogen aus so einem Ding wie in Frankfurt. Aber die erste halbe Stunde fand ich wirklich besorgniserregend. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, ob ihr auch ein wenig gezittert habt auf der Tribüne.
Die war wahnsinnig. Also, weil, wie du gesagt hast, du wusstest nicht, was macht ihr da? Und Köln hat das Spiel sowas gemacht und irgendwie so nach 20, 25 Minuten habe ich zu meinem Nebensitzer gesagt, so, wir müssen froh sein, dass wir nicht schon 2-0 zurückliegen, weil die hatten das Ding so im Griff und leider sind die mit den, oder für uns, nicht leider, aber für Köln, leider sind die mit ihren Chancen so umgegangen, wie wir mit unseren. Also einfach halt, alles, was es war nach vorne, das sah immer gefällig aus, wurde dann noch irgendwie auch noch reingeflankt oder reingepasst, aber dann der letzte Ball wurde dann irgendwie so kläglich vergeben und die haben einfach auch ein paar Sachen da liegen lassen, wo du gedacht hast, das geht eigentlich gar nicht. Also da muss es jetzt irgendwann klingeln. Und dann, wie du gesagt hast, warum auch immer, kam dieser Bruch im Kölner Spiel und auf einmal übernimmt der VfB das Kommando und dann haben die innerhalb von kürzester Zeit 3 Chancen und die sie auch genauso wieder kläglich vergeben haben. Und also es war spielerisch, war es echt, wo man sagt, ja gut, da sieht man, dass doch eher zwei Mannschaften, die gegen Abstieg spielen werden, halt heute gegeneinander gespielt haben. Das hast du halt schon gemerkt.
mich würde, ich habe es in dem Fall habe ich es tatsächlich mal, ich genieße es mittlerweile als, sag ich mal, als Beobachter mehr ins Stadion zu gehen als, und nicht als Journalist. In dem Fall fand ich sehr schade, dass ich danach nicht auf der Pressekonferenz war, weil ich Hannes Wolf gerne gefragt hätte, was sein Matchplan war in dem Fall. Ob er Köln kommen lassen wollte und gedacht hat, die tun sich schwer, ein Spiel zu machen. Auch ehrlich gesagt habe ich nicht verstanden, was auf der linken VfB-Seite los war, eine halbe Stunde lang. Da war Aogo immer 1-2, weil Klünter sich mit eingeschaltet hat und Donis komischerweise Sörensen angelaufen hat und nie sich um Klünter gekümmert hat. Ich weiß nicht, ob Donis einfach Defensivarbeit noch lernen muss oder ob es vielleicht tatsächlich eine Idee war, weil er hat Klünter immer so freistehen lassen, dass es ehrlich gesagt fast schon sträflich wäre, wenn es wirklich aus Fahrlässigkeit gewesen wäre. Und da sind zum Beispiel gleich die erste Aktion, die Köln hatte, der erste Abschluss, das war Osako, vierte Minute oder sowas. Das kam aus der Situation raus. Und dann hatte man auf der Gegenseite genauso, hatte Brekalo Probleme rauszuhalten, was ja an sich schon absurd ist. Wir wissen alle, wie Kocka in Stuttgart gespielt hat. Also den kannst du eigentlich in der Defensive binden und dann hat er auch Probleme. Aber das hat alles irgendwie nicht funktioniert, auch weil ich finde, dass das Zentrum, Askasiba und Mangala überhaupt keinen Zugriff hatten eine halbe Stunde lang. Askasiba fand ich zweite Halbzeit das gespielt, was wir von ihm jetzt öfter mal gesehen haben. Erste Halbzeit nicht. Und da siehst du halt, ne, der eine 20, der andere 19. Das ist ein riesiger Faktor im Moment noch im VfB-Spiel. Ich habe, glaube ich, getwittert nach dem Spiel, es wird noch eine Weile dauern, bis man mal so ein Spiel kontrolliert über 90 Minuten. Und es ist aber völlig normal, wie gesagt, wenn du siehst, was da für Jungs mitspielen.
Klar, du hast die Jungs und dann ist es für viele halt auf dem Niveau dann doch die erste Saison. Sei es, dass manche letztes Jahr schon da waren, jetzt der Sprung von der zweiten Liga zur ersten oder halt aus internationalen Ligen hierher kamen und dafür eigentlich, wenn man sagt, normalerweise braucht es x Monate an Eingewöhnung, sind die dafür schon relativ auf einem hohen Niveau. Man sieht klar immer mal wieder, dass es noch nicht sind bei Akolo, Mangala, Donis. Aber gerade also bei Donis, finde ich, sieht man jetzt die Weiterentwicklung schon seit er jetzt beim VfB spielt. Anfangs, wo er nochmal auf der Tribüne saß und jetzt nach und nach, finde ich ihn schon immer stärker.
Ja, offensiv auf jeden Fall, wenn man sieht, was er jetzt gegen Köln gemacht hat, das war ja wirklich, ich glaube, da war ja in fast jeder Offensivaktion beteiligt, geht ins Dribbling, schließt links wie rechts ab, traut sich Dinge zu, mit einem wirklich guten Selbstverständnis. Wie gesagt, defensiv würde mich einfach interessieren, was seine Aufgaben waren gegen Köln, weil entweder hat er sie unzureichend ausgeführt oder die Spielidee von Hannes Wolf, der ein Trainer ist, der sich gerne mal auf den Gegner einstellt, hat nicht gepasst. Aber das, wie gesagt, das müsste man ihn fragen. Ich habe es zumindest noch nirgendwo gelesen.
Vielleicht war aber also auch etwas überrascht einfach, dass Köln so doch das Spiel komplett an sich, also wirklich an sich reißt, das Spiel versucht zu machen und offensiv einfach richtig Gas gibt. Vielleicht hat er auch damit nicht so gerechnet. Also, weil dafür, dass die quasi mit einem Punkt ankommen, ja, und jetzt nicht wirklich der besten und Stimmung und noch den Niederlagen auch im Europapokal. Und du kommst als Tabellenletzter mit einem Punkt an und dafür geben die echt Gas. Also da hast du nicht gedacht, dass es der Tabellenletzte ist, der da auftritt. Und vielleicht war das einfach echt überraschend und hatte wirklich eine defensivere Aufstellung oder eine defensivere Mannschaft erwartet. Also das ist echt kann, schwer zu sagen.
Das kann total sein. Ich war ehrlich gesagt auch überrascht, dass Köln mit mehr Offensiven angefangen hat als der VfB. Ja, sie hatten ja in vorderster Front irgendwie Jujic und Bittencourt links und Osako und Zoller im Zentrum. Ich weiß auch, unsere Köln-Reporter hatten, glaube ich, damit gerechnet, dass eher Osako und Bittencourt irgendwie als falsche Neun dann spielen wird und Zoller nicht spielen wird. Vielleicht hat Wolf auch mit sowas gerechnet, das kann durchaus sein. Und Köln hat mich erinnert übrigens ganz, ganz stark an VfB 13-14, 14-15, 15-16. Wenn sie unten drin hingen Und ganz oft kam dann so die Diskussion auf, ja, aber sie spielen doch gar nicht so schlecht oder so, ne? Dann hast du irgendwie aber trotzdem unglücklich verloren und dann in der nächsten Woche trotzdem wieder die erste Viertelstunde, 20 Minuten richtig gut gespielt. Aber wenn bei solchen Mannschaften, wenn der erste Rückschlag kommt, und das muss nicht mal erst ein Gegentor sein, sondern es kann auch die erste Chance sein, die man zulässt, dann bricht dieses Gebilde, dieses Selbstvertrauen, das du dir im Training erarbeitet hast unter der Woche, bricht dann sofort zusammen. Und so war es ein bisschen mit Köln auch. Ne? Mit der ersten VfB-Großchance war als Beck Donis bedient und er relativ kläglich den Ball rechts vorbeischiebt. Aber da war es dann irgendwie mit der Kölner Herrlichkeit so ein bisschen vorbei und der VfB hat sich freigeschwommen und dann auch gezeigt, dass in der Mannschaft der Offensiv durchaus Potenzial steckt.
Was man noch, auch so zu dem Zeitpunkt gab es ja schon auch den frühen Wechsel, weil Kaminski verletzt ausgeschieden ist mit, was heißt jetzt, ich glaube, zweifache, mehrfache Bänderriss, irgendwie 6 bis 8 Wochen Pause, was echt bitter ist, weil ich finde, der hat in den letzten Wochen wirklich einen guten Job gemacht, der hat echt gut gekickt und der wird uns so gefühlt doch eher fehlen, also es ist eher eine ungeschickte Verletzung, dafür kam Beck. Mein erster Gedanke war, als Beck ja nicht von Anfang an gespielt hat, dachte ich so, oh, überraschend, oder hat mich überrascht. Als er dann gespielt hat, habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich schon, warum er nicht gespielt hat. Weil, also ich fand das ganze Spiel über von ihm nicht sonderlich gut. Also das war eher etwas niedrigeres Niveau. Also er hat nicht mal, ist wenig nach vorne gegangen, eher wieder zurückgespielt. Und wenn er dann am Ball war, war es teilweise eher etwas, nicht so arg überzeugt, also ich weiß nicht.
Mir ging's komplett andersrum. Erstmal Kaminski, okay. hast du völlig recht. Ich finde, der hat eine super Entwicklung hinter sich gebracht. Also ja. davon, dass der am Anfang nicht mal eine Alternative zu Sundic und Sama in der zweiten Liga war, das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen, spielt er jetzt echt einen ganz oft ganz unaufgeregten Innenverteidiger, der glaube ich nicht das Niveau erreichen kann, das ein Badstuber hat oder ein Baumgartl oder ein Pavard, wenn die richtig gut sind, aber der halt auch nicht sonderlich drunter spielt unter dem, was er spielen kann einfach. Ne? Total solide, deswegen genau. Tut es mir für den echt leid. Und Beck, genau andersrum, mich hat überhaupt nicht überrascht, dass er ihn draußen gelassen hat, weil Andi nicht in die Saison gefunden hat. Ich weiß nicht, wie seine Vorbereitung aussah, ob er vielleicht zu spät gekommen ist, ob ihn das irgendwie ein bisschen beeinträchtigt hat, aber eigentlich ist er ja lang genug dabei. In Frankfurt fand ich ihn nicht nur wegen des Ballverlustes nicht gut. Die Tatsache, dass er ganz oft auf den Ball tritt und dann eher den Rückwärtsgang sucht, ist, glaube ich, auch was Hannes Wolf nicht gefallen hat. Und ich fand aber, dass er es jetzt gegen Köln echt gut gemacht hat. Ich habe das bei Twitter mal aufgezählt. Er bereitet diese Großchance von Donis vor, die ich gerade angesprochen habe. Ja. Er hat danach die Großchance vorbereitet, wo natürlich sein Ball zwar geblockt wird, aber wo er halt auch fast an der Grundlinie ist im 16er und den Ball querspielt. Er hat selber die Abschlusschance, wo er den Ball halt drüber setzt, weil er einfach, ja, Abschluss war noch nie seins. Er bereitet das 2-1 vor. Jetzt nicht irgendwie, ne, es ist eine Einzelleistung von Akolo, müssen wir nicht drüber reden, aber trotzdem schaltet er sich offensiv ein, gibt den Ball weiter. Also das war, finde ich, gerade offensiv echt ein ansprechendes Spiel von Beck, dass du natürlich, keine Ahnung, das ist jetzt nicht, er ist nicht wie Philipp Lahm in jungen Jahren und er ist auch nicht wie, keine Ahnung, Andy Hinkel zu seinen allerbesten Zeiten. Das war für mich immer so ein Paradebeispiel, wie ein Außenverteidiger spielen sollte, als der diese ein, zwei Jahre wirklich überragend hinten wie vorne war. Dafür ist er, glaube ich, zu defensiv gepolt. Aber ich finde jetzt, wie gesagt, hat das gut gemacht. Wenn er so spielen würde wie gegen Köln, glaube ich, dann hätte er seinen Stammplatz sicher, auch aufgrund dessen, dass wir ansonsten keinen rechten Verteidiger beim VfB in Sicht haben.
Also wie gesagt, für mich waren es viele so Alibi-Pässe oder halt eher so zurückorientiert, anstatt mal zu sagen, hey, ich gehe mal ein Stück vor. Aber letztendlich, das kannst du auf der anderen Seite Augo auch so vorwerfen. Also fand ich, die haben beide jetzt nicht so direkt mal den Drang gezeigt, sich ein Herz zu nehmen und nach vorne zu gehen und irgendwo Richtung Grundlinie in eine Flanke reinzuschlagen. Aber vielleicht dürfen sie es auch nicht, ich weiß es nicht.
Ich glaube schon, ehrlich gesagt, auch Aogo zum Beispiel, der hatte, also zweite Halbzeit, ich sitze ja da in der Ecke zwischen Cannstatter Kurve und der Haupttribüne auf dem Oberrang und ich habe da Augo ständig vor mir gesehen. Also ich kann mich an die eine Situation erinnern, wo Donis ihm diesen Ball irgendwo in die Füße spielt, statt den im Lauf zu legen, wenn er, das ist im 16er, und wenn Donis den Ball in den Lauf spielt, dann hat Aogo eine Riesenchance aus 8 Metern das Tor zu machen. Und ich glaube, mit seiner Schusstechnik macht er den auch. Also ich glaube, wir dürfen halt nicht den Fehler machen, dass wir die ganze Zeit nur denken, dass Außenverteidiger beim VfB Stuttgart, der als Aufsteiger auf Defensive und Stabilität ausgerichtet ist, einfach nur nach vorne rennen und nur Spektakel bieten. Sondern ich glaube, man muss sehen, dass in der Bundesliga du erstmal als Außenverteidiger gucken musst, dass du hinten nichts zulässt und dich dann punktuell einschaltest. Und ich fand, sie haben sich gegen Köln sehr punktuell eingeschaltet. Wir sind natürlich, sage ich mal, vielleicht ein Stückchen verwöhnt von Insua letzte Saison, der aber, das muss man dazu sagen, ja auch nicht wirklich gefordert worden ist in der zweiten Liga. Der war ja, der ist zu gut für zweite Liga.
Genau, ich wollte auch sagen, den Vergleich ist halt schwierig, weil ich meine, da hat er halt Platz gehabt, den hätte er jetzt in der Bundesliga auch nicht gehabt.
Ja,
keine Frage.
Genau.
Also das ist
genau.
Das ist klar, letzte Saison könntest du halt mit der individuellen Klasse, die ein paar von den Jungs haben, halt den Großteil der Zweitligaspieler halt echt übertrumpfen. Das hast du jetzt genau. Halt nicht mehr. Ja, jetzt bist du halt auf dem Niveau mit einem normalen Bundesligisten oder halt, und dann halt eher tendenziell aus der hinteren Tabellenhälfte.
Genau. Und,
ja, da funktioniert halt vieles, was in der zweiten Liga mal so locker flockig aussah, geht da halt nicht mehr so.
Richtig. Leider. Und deswegen gegen Köln zum Beispiel fand ich jetzt die Problemzonen überhaupt nicht auf den Außen, sondern klar im Zentrum. Also wenn es nicht funktioniert hat, dann lag es am Zentrum und wenn es funktioniert, lag es aber auch im Zentrum. Also wie gesagt, zweite Halbzeit fand ich aggressiver, hat er das gespielt, was ich von ihm von Anfang an erwartet hätte. Er war irgendwie viel präsenter, wollte Bälle haben, hat sie dann verteilt, ist ins Spiel gekommen. Das kann der ja, der ist ja sehr, sehr gut. Und auch Bartstuber zum Beispiel fand ich nicht so stark wie zum Beispiel gegen Mainz und Beispiel Augsburg.
Augsburg
war überragend, ja genau. So, und diesmal hat er sich bei ein, zwei Zweikämpfen mal im Timing verschätzt, war danach ein bisschen vorsichtiger. Und das hat man, finde ich, alles gemerkt. Deswegen hatte man im Zentrum keinen Zugriff und da hat Köln dann relativ gut gemacht und relativ leicht gehabt teilweise.
Ich weiß ja, du bist ja auch ein großer Freund oder Befürworter auch von Gentner. Denkst du, der fehlt der Mannschaft schon?
Ja, klar. Also jetzt glaube ich tatsächlich nicht nur, weil ich sowieso ein Befürworter von ihm bin. Ich finde, der ist halt, ne, der ist nicht umsonst zweimal deutscher Meister geworden, war Nationalspieler und so. Der hat einfach eine gewisse Grundqualität, die beim VfB nicht so viele haben. Dass er nicht immer der dominante Spieler ist, der total glänzt und auffällt, ja, völlig klar, das ist nicht sein Spielstil. Aber Gentner wäre zum Beispiel ein Spieler, der jetzt auch bei Mannschaften wie Leverkusen oder Gladbach oder so nicht abfallen würde. Das ist halt das Niveau, das der spielen kann. Und das ist keiner, der alleine Spiele entscheidet oder selten. Das ist halt aber auch einer, der immer auf gehobenem Niveau spielt. Und das ist das, was finde ich, viele bei ihm nicht sehen. Und das, da finde ich, kommt er in der öffentlichen Wahrnehmung zu schlecht weg. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass der halt sich zu 100% mit diesem Verein identifiziert. Der kam damals aus Wolfsburg zurück, das darf man nicht vergessen, als Nationalspieler und zweifacher deutscher Meister. Der hatte ganz andere Möglichkeiten. Ich weiß, verbrieft, dass José Mourinho, der damals Trainer bei Inter Mailand war, sich Gentner angeguckt hatte und dass es da Möglichkeiten gegeben hätte. Und der hat aber gesagt, nee, ich will mit dem VfB nach oben kommen. Und weil der einfach hier verwurzelt ist. Ne? Der hat ja hier ein Haus gebaut und ist mit seiner Frau, die auch hier aus der Gegend kommt, zusammen. Und solche Spieler sollte man eigentlich hier ein bisschen hochhalten, glaube ich. Und jetzt, finde ich, sieht man sehr, sehr deutlich, dass er fehlt. Und man hat auch gesehen, in der Saisonvorbereitung. Und ich finde, dass Hannes Wolf und damals auch Jan Schindelmeiser, glaube ich, die Idee hatten, es müsste auch ohne Gentner gehen. Es keine komplett falsche. Wenn man nicht vergessen darf, er ist Jahrgang 85, das heißt am Ende der Saison ist er 33. Es muss halt irgendwann ohne ihn gehen. Dazu kommt, er ist nicht der Schnellste. Ja? Und das VfB-Spiel ist auf Schnelligkeit ausgelegt. Aber er ist unfassbar wichtig für Balance und Stabilität. Und ich finde, das sieht man total. In so Spielen wie jetzt auch in Frankfurt, finde ich, hat man es brutal gesehen, ja, als es mega wild einfach wurde. Und da kann Gentner, glaube ich, ein Spiel einfach beruhigen. Das ist so eine seiner Stärken und Einfluss nehmen auf junge Spieler, was man ihm nicht zutraut, weil er halt nicht diese riesen Gesten macht, aber der redet echt extrem viel auf dem Platz. Das bestätigen einem auch die Spieler um ihn rum. Und deswegen bin ich mir sicher, dass der fehlt. Wäre ja aber auch schlimm, wenn nicht, der ist Kapitän. Und ich glaube, Hannes Wolf hat ja auch sehr schnell eingesehen, dass es eben, wie gesagt, die Idee macht irgendwo Sinn, dass man sagt, es muss auch ohne Gentner gehen, aber dafür brauchst du halt wirklich auch Leute, die mindestens so gut sind oder besser sind als Gentner. Und das hat der VfB im Moment noch nicht, auch wenn es Spieler gibt, die von ihren Anlagen her dahin kommen können. Und Askar Sibar ist, glaube ich, jetzt schon einfach sehr gut. Du brauchst halt aber einen zweiten auf dem Niveau und Mangala kann, glaube ich, da hinkommen. Gurnic eventuell auch, wenn er das mal spielen könnte, was er in der Vorbereitung gezeigt hat. Ofori glaube ich nicht.
Nee. Ich glaube auch, das könnte schwierig werden.
Ja, ich glaube auch, Krikic
nicht. Bei Mangala ist halt, da hast du, ich finde, hast du teilweise so tolle Aktionen und dann im nächsten Mal Ball wieder ein Ding, wo du denkst, nee, das ist nicht dein Ernst. Das
kann genau. Also spektakulärer Spieler.
Ja, also es ist wirklich, und das ist nicht nur so dann, also es ist nicht so von Spiel zu Spiel, dass du sagst, gutes Spiel, schlechtes Spiel, sondern das ist halt, das ist in Bruchteilen von Sekunden quasi teilweise so eine Aktion, wo du denkst, wow, und dann so, nee. Aber das schulde ich mir auch noch ein bisschen auf jeden Fall dem Alter, ne? Also ich meine, ich denke, da kommt definitiv noch was. Du siehst, dass es was werden kann. Ja,
ich vergleiche den gerne so ein bisschen mit Serré Dier. Nur mit dem Unterschied, dass Serré Dier, den ich ja total mochte, weil der auch spektakulär war und irgendwie auch, obwohl der offiziell nie mit der Presse gesprochen hat, eigentlich ein lustiger Kerl war. Der Mangala erinnert mich so ein bisschen an den, weil Serré hat das Spiel nicht verstanden. Das ist ein total, total geiler Kämpfer gewesen, der irgendwie in alle Richtungen gelaufen ist, ohne zu wissen so richtig, warum tut er das jetzt. Und Mangala ist auch so ein bisschen so, aber ich glaube, der hat halt einen Vorteil, Serré war 30 und er ist 19. Und ich glaube, Mangala wird das Spiel irgendwann verstehen und dann wird er richtig gut. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, den Ballgewinn vorm 1-0, das war sensationell, ja, wie er dann erst sich den Ball holt und dann umschaltet. Und dann siehst du aber, du hast völlig recht, keine Ahnung, 2 Minuten später schlägt er ein Luftloch und geht dann in den nächsten Zweikampf irgendwie, also wirklich komplett stümperhaft oder beinahe lachen muss auf der Tribüne, weil du denkst, Junge, mach doch mal ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, da sind echt Anlagen da.
Noch eine gewagte These nochmal zurück zum Gentner. Ob es ihm jetzt vielleicht im Ansehen auch einfach die Sache jetzt mit den Gesichtsbrüchen vielleicht echt ansehen mal bringt im Verein. Also auch gefühlt war er davor auch nie so beliebt, dann wo rausgetragen wurde, Genhofer, es war klar, aber auch in der im Heimspiel danach und jetzt, wo er auf der Anzeigentafel in der Halbzeit war, hat er auch Jubel so bekommen, wo er davor ja auch nie wirklich so gab. Und auch wenn es schlimm aussah und alles, waren es dann doch ja relativ harmlose Verletzungen, also so dafür, wie es aussah und das alles abging. Und jetzt er eben mal so lang fehlt, wie lange nicht, weil hatte ja eigentlich nie größere Verletzungen.
Ja, weil er vor jedem Spiel und vor jedem Training so sein spezielles Fitnessprogramm noch macht, mit dem er sich aufwärmt, irgendwie eine halbe Stunde, ne, immer der Erste, der da ist und dann dieses Programm durchzieht. Top professionelle Einstellung, was sich dann daran widerspiegelt, dass er halt jedes Spiel oder jede Saison meistens 34 Spiele gemacht hat. Ja, ich glaube, du hast recht. Im Moment so ein bisschen Gentner-Euphorie, die vorher nicht da war. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn er 2 oder 3 Spiele wieder macht und die nicht so regiert, wie sich seine Kritiker das wünschen, dass es ihm dann da nicht mehr helfen wird, sondern ich glaube, wer sich vorher auf Gentner eingeschossen hat, wird sich auch relativ schnell wieder auf ihn einschießen. Ich würde mir wünschen, wie gesagt, dass die Leute merken, was er für einen Wert hat, selbst wenn er nicht irgendwie jedes Spiel eins macht und eins vorbereitet. Aber ich glaube, dass ihm das, wie gesagt, dann auf dem Platz nicht mehr helfen wird, und das erwartet er aber auch nicht. Er ist Profi genug und lang genug dabei. Er ist auch mit der Situation jetzt lang genug dabei und kann damit umgehen. Er hat sich da, glaube ich, dran gewöhnt, dass er polarisiert.
Also gibt es eigentlich schon irgendwie irgendwelche Vermutungen, wann oder wie er wieder auf dem Platz stehen kann? Also ich meine, er ist jetzt ja wieder im Training, logischerweise erstmal Lauftraining und so weiter. Aber ich habe jetzt irgendwie nichts im Kopf oder auch nichts gehört, vermutlich weil man es auch nicht einschätzen kann. Oder hast du irgendwas gehört, in welche Richtung sich es bewegt?
Wann immer ich was gehört habe, hieß es eigentlich immer dieses Jahr nicht mehr. Also das, aber auch da, also das ist halt, sage ich mal, das wurde mir halt so quasi im Gespräch gesagt, nicht zum Schreiben. Ich kann das aber trotzdem, glaube ich, relativ offen sagen, weil die Leute mir da auch immer gesagt haben, hey, aber man kann es einfach nicht sagen. Ja, also ich glaube, man geht davon aus, dass es dieses Jahr eher nicht mehr passiert, dass er auf dem Platz stehen wird. Einfach, weil man überhaupt kein Risiko eingehen möchte und weil man halt nicht, du musst halt checken, und ich weiß nicht, in welchem Rhythmus sie das machen, ob sie das von Woche zu Woche machen oder alle 2 Wochen mal oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, man muss halt checken, wie diese Brüche verheilen. Darum geht es, glaube ich. Und es kam ja jetzt mal auf, dass er eventuell versuchen möchte, mit Maske zu spielen. Das ist ja aber auch nicht für jeden. Da hat jetzt auch nicht jeder kann da gleich gut mit umgehen. Und ja, müssen wir mal gucken, wie das läuft.
Und am Ende ist es auch für ihn einfacher, wenn der Verein und die Leute drumherum oder er es einfach auch defensiv angehen und sagen, sie wissen es nicht oder eher länger. Und wenn er dann früher aufläuft, ist es überraschend. Und er hat am Ende auch keinen Druck oder auch Wolf, dass er dann wöchentlich gefragt wird, wieso spielt er jetzt noch nicht. Und ja, es wird mir ihm einfach jetzt die Zeit geben. Und dadurch wird er nicht schneller gesund.
Ja, das habe ich beim VfB, als ich Reporter war, auch immer gesagt, sag mal, Warum sagt ihr nicht, also es gab ja immer ganz oft so Fälle, wo es dann hieß, ja, kleiner Muskelfaszienriss oder sonst irgendwas und es dauert nicht lange und dann plötzlich war der Spieler 4 bis 6 Wochen weg, weil es eben doch ein Muskelfaserriss war oder sowas. Habe ich immer gesagt, Freunde, das verstehe ich nicht. Sag doch einfach, pass auf, der hat einen Muskelfaserriss, der fällt 4 Wochen aus und wenn es dann doch was Kleineres ist, in der 2 Wochen ist er wieder da, dann schreiben wir für eine Blitzheilung, wir freuen uns und die Fans freuen sich und dann ist alles gut. Aber gut, vielleicht haben sie ja aus solchen Fällen gelernt und sagen, dass deswegen ganz bewusst nicht Gentner spielt Ende November wieder oder kann Ende November eventuell wieder spielen, sondern sagen, wir gucken, wie es wird. Aber wie gesagt, wann immer ich was gehört habe, hieß es eigentlich dieses Jahr eher unwahrscheinlich.
Also wäre auch so rein meine Vermutung gewesen, dass es dieses Jahr einfach nicht mehr hinhauen kann, einfach von dem du überlegst, was für Verletzungen das waren. Und da brauchst du einfach wieder eine Zeit, bis du A, im Kopf klar bist und bis der Kopf wieder klar ist. Also beides letztendlich. Und ich denke, gefühlt hätte ich auch gesagt, dieses Jahr nicht mehr. Und wenn es gut für ihn läuft, kann er in der Winterpause, nach der Winterpause die Vorbereitung wieder mitmachen. Das würde ja schon helfen.
Genau.
Das ist ja auch nicht lang. Die spielen ja schon Mitte Januar dieses Jahr.
Wieder. Stimmt, wir sind jetzt in der Bundesliga, da geht es 2 Wochen früher.
ja, es ist ja. Es hängt vielleicht auch ein Stück weit davon ab, wie sich die Mannschaft entwickelt. Und ich glaube, jeder Sieg nimmt halt auch ein bisschen Druck von der Kiste, das, was Gente angeht. Also so ein Spiel wie jetzt gegen Köln, wie gesagt, ist immer noch ein bisschen wilder als wenn er mitgespielt hätte. Aber wenn du gewinnst, dann ja, schwimmen sich die Askasibars und Mangalas halt auch ein bisschen besser frei.
Genau, dann lass uns doch einfach nochmal über den Sieg sprechen, den du gerade auch schon angesprochen hast. Vielleicht auch noch eben über die Tore. Das, er hat schon gesagt, der VfB ist dann wieder besser ins Spiel gekommen. Dann gab es so eine gewisse Vielzahl an Chancen, wo du auch gedacht hast, das geht gar nicht. Ich kann mich noch sehr gut an das Raunen dann in der Halbzeitpause erinnern, als diese Dreifachchance nochmal mehrfach eingespielt worden ist und alle so, das geht nicht, das muss ein Tor sein. Aber zum Glück hat Donis das dann danach nachgeholt, nach einem. Ja, ist gut von Terodde eingesetzt worden. Und dann hat es dann doch noch geklappt. Zu dem Zeitpunkt immer noch, fand ich es immer noch eigentlich eher überraschend. Also das 1 zu 0 oder man könnte sagen, nicht ganz verdient gewesen, wenn man überlegt, wie die erste halbe Stunde an Köln ging. Und zweite Halbzeit war dann ja eigentlich so, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, VfB, so langsam kriegen sie das Ding in den Griff. Da hatte Köln dann einfach sich schwer getan, ins Spiel zu kommen. Da ging es dann, finde ich, von VfB-Seiten echt besser. Und dann war aber wieder genau eben das, dass es nach vorne irgendwo zeitweise gefällig aussah, aber es ist nie richtig gefährlich worden. Oder es waren natürlich schon Chancen dabei, aber man hat auch viel echt vertändelt, vertan, wo man den Ball zu spät oder eben den falschen Pass gespielt hat. Was sich dann, wie man es ja als VfB-Fan irgendwie immer schon kennt, was sich dann ja irgendwann rächen wird. Und das war, glaube ich, es hat angefangen mit einem Ballverlust, glaube ich, von Akolo war es,
Richtig, ja,
in der
sehr
Kölner
gut.
Hälfte. In der
Ja,
Kölner Hälfte.
vergessen ganz, ganz viele, aber ja, das war ein unfassbarer Ballverlust von Akolo.
Ja, das war irgendwie so was ganz, ganz Einfaches, habe ich da. Und dann ging es halt nach vorne. Und ich meine, aber wie der dann auch am Strafraum da entlangläuft und dann denkst du, okay, das ist eigentlich so ein
Es wird jetzt
typisches
eng.
VfB-Gegentor. Ja, also, hallo, lad mich ein, schieß das Ding jetzt halt rein.
Ja.
Ich meine, er war schön geschossen, ja, also. Gut, aber.
Trifft er wahrscheinlich, also ohne Dominik Heinz da jetzt zu nahe treten zu wollen, trifft er aber wahrscheinlich
Nicht
einmal
eins.
in 10 Jahren so. Ja.
Ja.
Also das ist sensationell, ne? Wenn Arjen Robben das macht, dann sagen alle, ja, das kann er halt, aber deswegen ist es halt auch Arjen Robben und nicht Dominik Heinz. Also, aber ja, es fängt vorne an. Ich glaube, das war sogar eine ganz gute Konterchance, die sie mit Tempo
Richtig, ja.
gespielt haben. Und dann ist Akolo überhaupt nicht mit den Gedanken da in dem Moment, sondern wird einfach nur den Ball irgendwo Richtung Terodde, glaube ich, bringen, der gar nicht schon längst nicht mehr da war, wo der Ball dann hinkam. Und sensationell krasser Ballverlust und dass du dann bei 1-0 Führung, wo du das Spiel so im Griff hast, so ein Tor fängst, ja, da sind wir wieder bei dem Thema junge Mannschaft, ne? Also zeigt sich bei so einem Gegentor. Und zeigt sich auch in der Konsequenz oder in der fehlenden Konsequenz vor dem Tor. Abgezockte Teams, wie zum Beispiel, erinnert euch an Hertha, erster Spieltag, das ist eine abgezockte Truppe. Ja, die machen halt aus wenig viel. Und beim VfB ist im Moment noch wahnsinnig viel Aufwand für noch nicht so viel Ertrag.
Das
Und
trifft sehr gut, ja.
ja, und ich glaube, wie gesagt, das kommt echt mit Erfahrung. Und wenn du dann so Spieler wie Donis oder Akolo oder auch Brekalo hättest mit dem, was sie können, und wenn die dann aber auch noch mega abgezockt vom Tor wären, dann würden sie Mbappé heißen und für 180 Millionen nach Paris wechseln.
Ich wollte sagen, da würden sie auch nicht bei uns kicken, das muss man auch
Genau.
fairerweise, das ist ganz klar. Aber weil du jetzt auch Erfahrung ansprichst, ich meine, jetzt ist ja so, in der Abwehr haben wir jetzt ja nicht so wirklich wenig Erfahrung, aber ist klar, nach vorne raus wird es ein bisschen weniger. Aber Terodde hat halt eher die Zweitliga-Erfahrung und so, sagen wir so, sonst Mittelfeld und so weiter, da ist natürlich wirklich, da merkst du wirklich, die sind deutlich jünger als jetzt der Rest von der Mannschaft. Aber so die Abwehr, was ich dann schon erstaunlich finde, ist, dass dann, sei es jetzt in Frankfurt oder halt auch gegen Köln, dass das, sagen wir, das die Dreigestirn, Aogo, Beck und Badstuber, dass die dementsprechend nicht schaffen, da eben ein bisschen Ruhe reinzubringen, auch wenn es von hinten ist. Ja, aber ja, das überrascht
Ja.
mich dann doch teilweise etwas, muss ich sagen.
Ja, wobei du nie vergessen darfst, da reden wir über die letzte Linie dann im Endeffekt. Und wenn, sage ich mal, viel auf die letzte Linie zurollt, kannst du auch mit Erfahrung nicht so viel mehr wettmachen. Klar kannst du durch Stellungsspiel und cleveres Zweikampfverhalten noch einiges machen. Und da kann man auch von Beck, Badstuber und Daogo mehr erwarten als zum Beispiel vor allem in Frankfurt in der Schlussphase, wo sie mit untergegangen sind. Da muss man halt aber auch dazu sagen, sowohl gegen Köln als auch gegen Frankfurt hat natürlich, sage ich mal, das defensive Mittelfeld einfach auch zugelassen, dass da einiges auf die Abwehr zurollt und auch die offensiven Außen, die ja von Defensivarbeit nicht freigestellt sind. Das war einfach davor schon schlecht verteidigt und deswegen wurde zugelassen, dass einiges auf die Fünferkette zurollt. Und dann wird es natürlich schwer, wenn du unter Druck gerätst, alles zu verteidigen. Das kann man besser machen als in Frankfurt und auch besser machen als über weite Strecken gegen Köln. Aber das ist so eine Erklärung. Deswegen finde ich es einfach extrem wichtig, dass du Zugriff im Zentrum hast, dass Askar Ibar und Mangala funktionieren. Wird entscheidend sein. Also ganz, ganz sicher. Sonst, wenn du da schon und das Brekalo und Donis oder wer auch immer außen spielt, defensiv mitarbeiten. Weil wenn du da schon einfach, sag ich mal, zu leicht zulässt, dass der Gegner nach vorne kommt, dann wird es extrem schwer, den Gegner vom Tor wegzuhalten. Und dann, ja, finde ich, dass gerade Batschubers Erfahrung und auch Aogos Erfahrung weg, wie gesagt, echt mit Abstrichen, gut getan haben. Und ich würde nicht wissen wollen, wie es wäre, wenn man die nicht hätte. Weil ich absolute Verfechter davon bin, zu sagen, du brauchst eine Mischung in der Mannschaft und du kannst nicht mit einer verstärkten A-Jugend in der Bundesliga bestehen. Das geht nicht. Außer du hast so Ausnahmekönner wie Pavard, der in seinem jungen Alter wirklich absolut abgezockt ist, aber das ist halt, also das ist echt ein Ausnahmetalent. Das wird der Nächste, der für, also wenn sie den für unter 25 oder 30 Millionen verkaufen, bin ich persönlich beleidigt.
Ich wollte auch sagen, das ist wahrscheinlich einer, an dem wir uns nicht mehr allzu lange freuen können.
Ja, gefühlt. Ja. Also aber da muss es richtig krachen in der Kasse.
So, und wo es dann auch gekracht hat, wahnsinniger Übergang, war natürlich, waren natürlich wirklich die letzten Minuten. Also wirklich Berg- und Talfahrt. Also da war ja alles dabei. Also du siehst, wie er reinläuft, du siehst, wie er fällt, du hörst den Pfiff und du denkst, das kann verdammt nochmal nicht wahr sein. Und du fühlst dich so erinnert an die Abstiegssaison, wo du einfach so ganz oft kurz vor Ende entweder noch ein Gegentor, ein Elfmeter oder was auch immer gefangen hast und denkst, nee, geht die ganze Scheiße schon wieder von vorne los. Du hast eigentlich in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht und dann eben der Videoassistent, der in dem Fall ganz klar zu unseren Gunsten entschieden hat und uns ja überhaupt dann diese Schlussphase so ermöglicht hat. Es hat sehr lange gedauert. Er hat sich, also die letzte Info, oder was ich gehört habe, ist ja, dass er selber ja den Videoschiri angefragt hat, weil er sich, glaube ich, selber nicht so sicher war. Und dass er sich es dann aber noch selber nochmal anguckt, das war natürlich schon, also diese wohlgestoppten 3 Minuten und 43 Sekunden, das kam dir natürlich ewig vor. Und trotzdem noch ein Respekt an den Schiri. Ich meine, da pfeifen 60.000 Leute, egal ob Stuttgarter oder Kölner, es pfeifen alle. Und da noch den klaren Kopf zu bewahren und zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt halt doch nochmal an, weil ich möchte es richtig entscheiden. Da kannst du echt nur deinen Hut davor ziehen. Aus der Fußballsicht ist es halt ganz schwer. Du stehst dann im Stadion, du wartest und tust und es fühlt sich noch so natürlich auch total ungewohnt an, weil es ist ja erst auch die erste Saison, wo wir sowas erleben. Ja, und dann wird das Ding halt zurückgenommen. Und einfach so ein paar Worte zu dir. Wie siehst du das Thema Videobeweis? Wie hast es du im Stadion wahrgenommen, erlebt? Weil das war dann sozusagen ja auch dein erster dann die Saison.
Ja, ich habe vor der Saison, ich bin ja großer, wer mir auf Twitter folgt, sieht das, ich bin großer Eishockey-Fan. In der NHL ist das mit dem Videobeweis seit Jahren läuft das wunderbar. Deswegen habe ich bei der Einführung gesagt, ja, mach das. Aber es gibt da in der NHL gibt es ganz klare Regeln und Richtlinien, wann es Videobeweis gibt. Also es gibt klar die Torkamera und dann können die Trainer eine Coaches Challenge nehmen. Und zwar, wenn sie richtig liegen, dann geht es weiter und sie haben weiter ihre Challenge. Und wenn sie falsch liegen, verlieren sie ihre Timeout und ihre Challenge. Und ich finde, sowas müsste man erstmal machen. Im Moment ist einfach zu unklar, wann gibt es einen Videobeweis und wann nicht. Das war jetzt auch wieder die Diskussion. Anscheinend war es okay, den Videobeweis hier heranzuziehen, weil er sich selber unsicher war. Es wäre nicht okay gewesen, wenn Köln von sich aus eingegriffen hätte, weil es keine glasklare Sache war. Für mich war es aus 150 Metern eine glasklare Sache, dass Aogo den Ball spielt. Aber das kann man, wenn man es dann nochmal sieht, ehrlich gesagt, ja, ich finde, das Beste wäre gewesen, du lässt einfach weiterlaufen bei dem Zweikampf. Ne? Das ist immer so die Frage, wenn der Stürmer versucht quasi irgendwie einen Körper bzw. einen Fuß reinzustellen, um eventuell das Foul zu ziehen, ist es immer 50-50 zwischen Stürmer-Foul und Verteidiger-Foul. Und am Ende des Tages, Marcel Reif hat immer gesagt, Minus mal Minus gibt Plus. Und damit fand ich es dann auch okay, dann lässt es einfach weiterlaufen. Insofern, ich finde es initial schlecht von Cortus, dass er das gepfiffen hat, dass er da überhaupt was gepfiffen hat. Du hast recht, es ist dann gut, dass er sich die Zeit dann auch nimmt und sagt, okay, ich will das jetzt richtig entscheiden und das ist mir völlig egal, wie viele da jetzt pfeifen. Aber der Ablauf ist wirklich, das dauert ewig und das dauert zu lange. Und wie gesagt, das ist halt unklar für alle Beteiligten, wann ist jetzt Videobeweis und wann nicht. Und das musst du klarer machen. Ja, du musst sagen, okay, ich würde es auch in der Bundesliga so machen, ganz ehrlich. Cortus pfeift den Elfmeter, da hätte jetzt Wolf hergehen können und sagen können, okay, für mich ist das kein Elfmeter, wir challengen das, ihr macht den Videobeweis. Und dann wird das Ding entweder zurückgenommen oder nicht. Und dann ist es auch klar für alle. Ja, dann weiß man, okay, VfB Stuttgart challenge jetzt diese Entscheidung und jetzt wird sich das Ding angeguckt und das braucht jetzt dann halt so viel Zeit, wie es braucht. Und dann ist es okay. Und was ich halt, du musst ein bisschen davon wegkommen, dass irgendwie alle Spieler, das gibt es in der NHL halt nicht, sondern da stehen dann die Schiedsrichter und beraten sich und in der Bundesliga ist es halt dieses Phänomen, dass dann jeder zum Schiri kommt und auf den einlabert. Ich habe irgendwann am Anfang der Saison mal gehört, dass es gelb geben soll, wenn Spieler den Videobeweis fordern. Und jetzt ist es irgendwie gefühlt so, dass bei jeder strittigen Entscheidung der Videobeweis gefordert wird und jeder Spieler dann irgendwie die Hand ans Ohr nimmt und zeigt, ja, du musst jetzt den Videobeweis nehmen. Und genauso schlecht ist, wie gesagt, dass da 20 Spieler, dann es waren ja gefühlt alle, alle Spieler rennen auf Cortus zu und versuchen, den da zu belabern und so. Und Aogo hat da echt tolle Sätze dazu gesagt, hat irgendwie gesagt, ja, das ist auch nichts Konstruktives, sondern jeder versucht nur irgendwie Einfluss zu nehmen. Ja, und genau so hat es ja auch ausgesehen. Und da bist du, da wirst du ja ein Stück weit verrückt, im Stadion ja auch. Das war ja absurd. Bis dann, selbst als dann irgendwie er dann wiedergekommen ist, war ja immer noch nicht klar, was entscheidet er jetzt. Ja, es war ja immer noch, er geht Richtung mit dem Ball in der Hand Richtung VfB-Strafraum und du weißt nicht, legt er ihn jetzt auf einen Elfmeterpunkt oder was macht er damit? Und dann legt er ihn Zieler hin. Also das war ja absurd. Ja, also diese Absurdität musst du aus der eigentlich guten Idee Videobeweis, musst du diese Absurdität rauskriegen.
Gerade das jetzt am Ende, also wie es dann weitergeht bis Ende, wo überhaupt, dass es dann Schiri gab, hat wir eigentlich gar nicht gesehen, weil davor standen ja noch 10 Leute. Also ich habe nur vorhin kurz noch, bevor wir aufgenommen haben, mal noch Football geschaut und da wurde dann halt, sagt der Schiri an, die und die Entscheidung und dann geht's weiter. Aber so bis zum Ende, du, je nachdem wie du stehst, also das war ja wirklich von der Kanzler der Kurve auf der anderen Seite, du hattest keine Ahnung, was passiert ist. Wenn du da einfach eine klare Durchsage bekommst, das ist jetzt, dann wissen sie auch, aber du hast ja wirklich, bis du die Fernsehbilder gesehen hast, dann rätseln können, was ging da überhaupt vor und auch nicht mit der Zeichensprache da noch dran zu machen, dass es das ganze Stadion weiß, obwohl ich jetzt gerade nach ein paar Heimspielen hatte ich eigentlich schon vermutet, wo es den Elfmeter gab, dass es dann noch, dass es sich nochmal anschaut und weißt du, ein bisschen ist es dann schon drin inzwischen, dass man nicht sofort dann sicher gehen kann, dass es dann Elfmeter gibt oder Tor und ja, es ist sicherlich noch verbesserungswürdig, aber für uns war es jetzt in dem Fall gut, dass es ihn gab, sonst wäre es dann anders ausgegangen, vermutlich.
Das stimmt, ich hab lustigerweise, wir haben das Thema mit meinem Kumpel, mit dem ich im Stadion war, wir haben das Thema irgendwie so 20 Minuten vorher gehabt, der hat mich gefragt, was hältst du eigentlich davon? Da sage ich, du, ganz ehrlich, eigentlich Fan davon, aber ich im Moment würde ich es am liebsten wieder abschaffen. Und so eine Szene zeigt dir aber, ja, abschaffen wäre auch nicht gut, ne? Weil überleg mal, der gibt den Elfmeter und es gibt keinen Videobeweis und dann verlierst du durch dieses Heimspiel 2-1. Das wäre ja Wahnsinn gewesen. Also, wie gesagt, für mich kannst du da keinen Elfmeter geben, nicht 2 Minuten vor Schluss.
Ja, genau. Also, ich fand auch, das war Also gefühlt auch von der wirklich der Distanz aus der Cannstatter-Kurve hast du gesagt, niemals. Ich meine, das denkt man als VfB-Fan natürlich immer, wenn es quasi den Gegner betrifft, ja, denkst du, niemals. Okay, manchmal siehst du schon offensichtlich, dass es
auch. Ja, genau.
Aber also die erste Intention war auch, nee, kannst du nicht pfeifen, Junge, das kannst du nicht pfeifen. Und wenn du es dann in den Fernsehbildern oder wenn du es einfach nochmal anguckst, dann, nee, also. Wie du sagst, das Beste wäre gewesen, das überhaupt nicht zu verhelfen, weiterlaufen, genau. dann ist die Sache komplett geritzt. Ich meine, er hat es vermutlich im ersten Moment anders gesehen, hat sich dann korrigiert und wie du auch gesagt hast, der ganze Ablauf, das ist halt noch das Problem. Ja, das muss dann halt einfach, wie du auch sagst, entweder jeder Trainer oder Kapitän, es gibt zweimal pro Halbzeit, darfst du das fordern oder wie auch immer, es braucht ein bisschen klarere Konturen, damit das Ding funktioniert und natürlich wäre es dann auch wünschenswert, dass es nicht unbedingt vielleicht 3 Minuten 43 dauert, sondern dass es vielleicht einen Ticken schneller geht, wobei da, wenn das dann halt nochmal selber anschauen will, dann braucht es halt die Zeit, aber
ja.
Lieber du hast dann am Ende wirklich eine korrekte Entscheidung, weil es wurde ja auch dann schon jetzt ein paar Mal, das ist heute jetzt nicht beim VfB, aber halt generell gesagt, naja, jetzt gucken die es an und dann war die Entscheidung halt doch wieder falsch. Dann vielleicht ist es doch besser zu sagen, okay, dann gucke ich nochmal von einer anderen Perspektive an, damit ich dann wirklich, wenn ich schon den Videoassistenten bemühe, auch eine korrekte Entscheidung habe.
Er hat ja auch gefühlt ja, zwei genau. Minuten erst mit ihm gesprochen und ist dann hin. Also das hat ja auch noch, was dann ewig gedauert hat von der Sache. Und klar kann er dann auch nicht verstehen, wenn es komplette Stadion pfeift oder halt die kompletten Spieler rund um ihn sind. Dann kann er halt auch nicht hin und die sind ja auch mit ihm gelaufen. Dann hat ja der Linienrichter erstmal die ganzen Spieler abgehalten, dass er sich überhaupt das Bild in Ruhe anschauen kann. Wenn die Spieler da in Ruhe wären, hast du wahrscheinlich schon mal eine Minute gespart, wo er dann nur vor denen gefühlt wegläuft oder denen die Hand hinhält, dass er da überhaupt mal den aus Köln auch verstehen kann.
Ja, genau.
Aber ich denke, das ist eh so ein bisschen eine Unsitte im Fußball, dass der Schiri dann immer so belagert wird. Also das, gerade bei solchen Situationen, da muss dann auch, wie du es gesagt hast, da muss es dann irgendwie klarer sein, dass es dann, wenn sie es dann halt machen, dass sie wirklich alle gelb kassieren, weil dann legt sich das auch irgendwann mal, denke ich. Aber so ist es halt für einen Schiri, ist es ja, du siehst, der hängt irgendwie an seinem Ohr, versucht da irgendwas zu verstehen, was ihm einer zuflüstert, mehr oder weniger, und es prallen irgendwie 20 Stimmen auf dich ein. Also ich meine, da kannst du ja keinen klaren Gedanken mehr fassen. Also funktioniert glaube ich, so, wie es aktuell gehandhabt wird, ist es noch nicht optimal. Da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial da.
Definitiv, aber ich meine, gut, jetzt war es halt. Ja. In dem Fall, ne, aber krasse, krasse Gefühlsachterbahn dann einfach, ne, irgendwie erst dieser Elfmeter, wo du gefühlt das Spiel verloren hast und dann, dass sie dann sogar noch das 2-1 machen, wo übrigens Konsequenz, ne, diese Konsequenz vorm Tor das einzige Mal in der zweiten Halbzeit wirklich zu spüren war. Da hast du gemerkt, irgendwie Akolo, natürlich hat er Glück, dass der dann reingeht, weil abgefälscht wird, aber der wollte dieses Tor da unbedingt machen. Der wollte unbedingt den 16er, der wollte unbedingt. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass er einigermaßen platt war in seinem Einsatz. Also ich glaube nicht, dass Wolf den unbedingt hätte bringen wollen. Weil ganz, ganz oft fand ich, hat er sich nicht wirklich gut bewegt in den 30 Minuten, die er gespielt hat. Der Ballverlust hat dem Ganzen dann die Krone aufgesetzt. Er hat trotzdem nach vorne immer so ein paar Aktionen gehabt, die er halt hat. Weil er Qualität hat. Ich kann mich erinnern, Christian Gentner hat ganz, ganz früh gesagt, von den Neuzugängen könnte Chadi als einziger direkt Bundesliga spielen. Da hat er glaube ich, recht, dass der qualitativ einfach der Beste ist von denen, die geholt worden sind. Und wie gesagt, diesen Zug zum Tor, den er da hatte in der Szene, das war das ganz Entscheidende, dass das Ding dann abgefälscht wird. Ja, geschenkt. Ne? Also ich meine, dass der dann da über die Linie murmelt. Das ist absurd.
Habt ihr das auch so in Zeitlupe gesehen? Für mich war der Ball Zeitlupe.
Ewig, ewig, ewig hat es gedauert, bis der dann wirklich drin war. Also,
ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich habe schon das 1 noch nicht gesehen, weil ich gedacht habe, irgendwie es gibt 11 und habe den Ball nicht mal reingehen sehen. Also es war nicht ganz so mein Tag im Stadion.
Ja, war auf jeden Fall eine nette Eskalation, aber ich habe gesehen irgendwo in meiner Timeline, dass einer der Twitter war, der Tapferen, sich den Knöchel gebrochen hat oder so beim Torjubel.
Stimmt.
Natürlich auch.
Ja, irgendeiner hat irgendwie gesagt, ja, paar Monate.
Ja, genau, wo ich auch sage, also ja gut, das, wenn schon Knöchel brechen, dann doch beim 2-1 und dann 94.
Ja, aber es war wirklich krass, weil gerade vom Stehplatz nach unten irgendwie gefühlt war jeder woanders. Also da ich halt direkt vor dem Wellenbrecher stehe, geht es immer, weil von hinten irgendwie nichts halt kommt. Aber sonst bei den anderen waren auch irgendwie Löcher und jeder stand auf plötzlich woanders und das war echt richtig krass. Also das war, er hat mich dann wieder so an die letzte Saison erinnert gegen Dresden und wo war es noch, wo es auch diese Last-Minute-Tore gab, wo das schon krass war. Aber damit, da habe ich jetzt irgendwie wirklich gar nicht mehr mitgerechnet gehabt und dann auch noch so ein Gurkler-Tor und wo man jetzt auch im Nachhinein, gab schon wieder Videoausschnitte auf Twitter oder YouTube, wie einfach das Stadion explodiert ist danach. Es war echt richtig krass. Und dann auch Akolos, die Akolo-Rufe dann danach nach beim Torschützen, war echt Gänsehaut.
Ja, definitiv. Und ich meine, ich glaube, in Bielefeld war auch so ein Spiel letzte Saison, wo Last-Minute-mäßig noch das 3-2 gemacht wird und
Nürnberg.
War aus jetzt Nürnberg, um Gottes Willen. Ja, Nürnberg war ich leider nicht, das habe ich wirklich. Da war ich in, warte, wo saß ich da? Ich meine in Sochi. und hab mir einen Livestream im Medienzentrum angeguckt, weil gerade das Qualifying vorbei war. Und der Livestream war leider irgendwie so 10 bis 15 Sekunden hinterher. Und auf meinem Handy sind alle möglichen WhatsApp-Gruppen schon eskaliert. Da war das 3-2 noch gar nicht drin auf meinem Livestream. Aber gut. Aber das muss ziemlich gut gewesen sein. Da beneide ich wirklich jeden, der dort war. Das waren ja viele. Ja,
das war mega. Doch die Stimmung danach war jetzt ja auch nach dem Spiel. Wenn man überlegt, was einfach ein Tor ausmacht in davor, eher ja unentschieden. Okay, eigentlich hätte man schon auch auf einen Sieg gehofft und dann einfach die Stimmung danach und vielleicht ist es auch oder hoffe ich, dass es so ein Spiel ist, wo der Mannschaft auch wirklich nochmal einen Schub nach vorne gibt, jetzt gerade auch für die nächsten Wochen, wo es jetzt auch nicht unbedingt leichte Gegner gibt, angefangen dann Leipzig.
Ja, definitiv, auch Lautern ist jetzt unter Strasser, glaube ich, ein bisschen unangenehmer, als es noch unter Meier gewesen wäre, wobei Pokal echt so eine geile Chance ist, also wenn die da nicht so motiviert sind, beim Zweitligisten zu gewinnen, dann kannst du ihnen nicht helfen. Also insofern für die nächsten Wochen entscheiden und wenn du auch auf die Tabelle jetzt heute guckst, nachdem die Sonntagsspiele rum sind, finde ich, ist das jetzt alles total in Ordnung, also wenn die am Ende des wenn du das hochrechnest, was haben sie jetzt? 11 Punkte aus 8 Spielen?
10 Richtig? Punkte sind's.
10 Punkte.
10 Punkte sind's, ja. Genau. So 10 Punkte aus 8 Spielen, wenn du das hochrechnest, sind es irgendwie so knapp über 40. Wenn du die am Ende holst und Elfter wirst, sage ich, dann ist das eine Saison, die absolut in Ordnung ist, weil Aufsteiger, junge Mannschaft, die ganz viel Entwicklungspotenzial hat, aber eben noch nicht so gewachsen ist und ganz enge Liga einfach. Ich meine, guck dir an, wer soll da absteigen? Es gibt keine Darmstadt und Ingolstadt mehr. Stattdessen kommen Hannover und Stuttgart hoch, die beide über einen Kader verfügen, der problemlos Zehnter werden kann. Das ist problemlos, wenn sie das abrufen, was sie können, auch Zehnter werden kann. Der halt aber auch genauso absteigen kann, aber das gilt halt auch für Bremen, das gilt für Hamburg, das gilt für Freiburg, das gilt für Köln, das gilt für, keine Ahnung, da kannst du die halbe Liga nehmen. Das gilt eigentlich auch für Frankfurt.
Mainz hast du noch dabei.
Mainz, ja, definitiv so. Und jetzt hast du gerade, der VfB ist Elfter und steht unter anderem vor Hertha, vor Leverkusen, vor Wolfsburg. So, also mega enge Liga und deswegen war der Sieg echt brutal wichtig.
Man muss dann sehen, dass bis jetzt wirklich alle Punkte daheim gewonnen wurden. Also jetzt seit Mitte Dezember letzten Jahres daheim nicht mehr verloren und das ist schon stark, aber sollte man also so auswärts auch nochmal punkten und dann einfach kontinuierlich und dann sind am Ende auch solche Spiele können dann entscheiden. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Wenn wir da nicht zig Spiele in der letzten Minute gewonnen hätten, wären wir nicht aufgestiegen.
Das stimmt, ja. Und was du mit den Heimspielen sagst, ist richtig. Auf der anderen Seite musst du dir das Auswärtsprogramm angucken. Das Einzige, was wehtut und fehlt, sind die 3 Punkte in Frankfurt. Das sind die quasi, mit denen du nicht im Soll liegst. Die Heimspiele, da hast du 10 Punkte geholt. Wenn du vor der Saison drauf guckst, hättest du vielleicht gesagt, okay, gegen Wolfsburg 1 Punkt, gegen Augsburg 3. Jetzt hat es sich umgedreht, weil du auch in Wolfsburg die Entwicklung so nicht absehen konntest. Aber in Berlin, auf Schalke, in Gladbach, ehrlich gesagt, dass du da mit 0 Punkten rausgehen kannst, ist halt so. Ja, das passiert auch. Leipzig ist das nächste Auswärtsspiel. Auch da kannst du mit dem Nuller rausgehen. Das Einzige, was dann tatsächlich fehlt, ist entweder einer oder alle 3 Punkte, die drin gewesen wären in Frankfurt. Ja, ich hoffe, Freddy Bobic wird es mir vergeben.
Da hättest du definitiv punkten müssen und mit vielleicht ein bisschen Glück oder dem einen oder anderen halt Fehler weniger, hättest du auch in den ersten 3 Auswärtsspielen vielleicht mal einen Punkt geholt. Na, aber ich meine, klar, die sind jetzt nicht da. Leipzig ist, wie gesagt, da erwartet eigentlich keiner was. Also, dass du da was mitnimmst, ist eher von der Erwartungshaltung, würde ich sagen, sehr, sehr gering. Und ja. wenn du dann einen Punkt mitnehmen solltest, würden alle sagen, top, Spitze. Ja. Das ist einer von den Punkten, mit denen du nicht rechnest, ja, also die du dann auf dem Punktekonto hast, wo du sagst, okay, damit habe ich nicht gerechnet. So gesehen, da erwarte ich jetzt auch wirklich nicht viel. Die haben gestern in Dortmund-Bombig gespielt, ja, als wenn die das ähnlich wie so dann gegen VfB spielen, dann müssen wir nicht damit rechnen, dass wir da irgendwie mit ein paar Punkten, mit einem oder mit 3 Punkten heimkommen.
Nee, die werden mit viel Tempo kommen. Das wird eine schöne Prüfung werden für ganz viele junge Spieler. Ich glaube, dass sie da am Ende auch ein bisschen Lehrgeld zahlen werden. Ja, aber ist halt nun mal so, dass du, so bitter das klingt, nicht die Möglichkeiten hast, die Leipzig im Moment hat.
Genau, ganz klar. Ja. Und deswegen, also ich glaube, da ist, natürlich ist man böse, weil es gegen Leipzig ist, aber vom Fakt her bist du nicht böse, wenn sie bei so einer Mannschaft verlieren, weil du einfach damit rechnest, ja, weil die sind auf einem anderen Level, die sind in einer anderen Tabellenregion, in einer anderen finanziellen Region. Also
genau. Das ist absolut, also die geben, wenn du siehst, dass der VfB im Maximalfall für einen Spieler 6, 7 oder 8 Millionen ausgeben kann und Leipzig hat diese Summe schon als Zweitligist ausgegeben, dann ja, und jetzt geben sie deutlich mehr Geld aus. Genau. Auch für Spiele, die nicht funktionieren, wie zum Beispiel Berg, aber das können die sich halt leisten. Überleg mal, du würdest beim VfB für 17 oder 18 Millionen einen Spieler kaufen, der würde nicht funktionieren. Das wäre
tödlich.
Ja, absolut, komplett. Ja. Also aber Leipzig hat den finanziellen Background, dass es funktioniert. Und ist auch okay, die machen aus diesen Möglichkeiten, ne? Damit muss man auch dazu sagen, dann halt echt auch das war beinahe das Optimum. Ja, also die setzen die Spieler dann auch gut ein, die sie da für viel Geld holen. Musst du auch erstmal können. Frag nach beim HSV.
Ja, wir stehen aktuell noch vor dem HSV. Mal gucken, was die Saison
Ich glaube, das wird auch so bleiben, wenn du siehst, ich meine, das ist das gleiche Dilemma seit Jahren. Immer Individualisten, die geholt werden, die nie zu einer Mannschaft wachsen, aufgrund auch des ganzen Surroundings in Hamburg. Hamburg und Stuttgart, ein ganz, ganz ähnlicher Fall. Wahnsinn, dass es den VfB zuerst erwischt hat, aber ich glaube, dass es auch den HSV erwischen wird. Ich meine, wenn du guck dir Philipp Kostic an, wie gut der beim VfB war und wie atemberaubend schlecht der jetzt in Hamburg spielt. Das ist nicht zu fassen. Das ist so ein geiler Kicker und in Hamburg stümpert er so durch die Gegend.
Ich denke, über Leipzig oder wie gesagt, über das kommende Spiel, arg viel mehr gibt es da eh noch nicht zu sagen. Das ist ungefähr die Hälfte von der Hinrunde haben wir durch, nicht ungefähr, sondern wir haben die Hälfte von der Hinrunde durch. Hannes Wolf ist noch Trainer. Das ist ja schon in Stuttgart nach dem 8. Spieltag mal erstaunlich. Muss man so sagen, das haben wir schon oft anders erlebt, dass genau zu diesem Zeitpunkt im Herbst bereits der Trainerwechsel vollzogen war. Ja. Noch ein paar Worte von dir zu Wolf, also weil da auch eine Frage war, wie du Wolf bewertest, wie du ihn siehst.
Gut. Auch da darf man nicht vergessen, wie beim Großteil der Mannschaft, er ist ein junger Trainer, wie er viele junge Spieler hat. Ich finde, er macht Fehler. So ein Paradebeispiel ist denken, dass es ohne Gentner geht vor der Saison. Dadurch ein bisschen Stabilität riskieren in der Mannschaft. Dann Ofori einwechseln in Frankfurt, wo ich die Überlegung dahinter übrigens verstehe, weil Ofori ist der ballsicherste Sechser, den der VfB hat. Und in dem Fall war es, glaube ich, so, dass ihm das Spiel viel zu hektisch war und er einfach einen Spieler wollte, der den Ball anzieht und dann nach links und rechts verteilt. Und wenn Ofori eins kann, dann, wie gesagt, ist es ein Ball verteilen. Nur der war leider so dermaßen immer noch von der Rolle, von diesem Cottbus-Spiel, glaube ich, dass es einfach, ja, dass der überfordert war. Und das glaube ich, er hat ja gesagt, der hat gut trainiert, aber ja, ich glaube, das solltest du als Trainer irgendwie bewerten können. Und das hat er in dem Fall falsch bewertet zumindest. Also solche Fehler macht er. Ich kann mir auch das Hannover-Spiel erinnern, das du angesprochen hattest, Jasmin, dass er vercoacht hat, weil er sich da zu sehr auf den Gegner eingestellt hat, was gar nicht nötig gewesen wäre. Aber er lernt aus diesen Dingen. Ja? Und dass er andere Ideen hat und taktisch flexibel ist, ist ja eigentlich auch seine große Stärke. Deswegen finde ich ihn gut. Und die Diskussion gärt ja wie immer beim VfB so ein bisschen. Ne? Sobald Ergebnisse mal nicht total überragend sind, gibt es immer Stimmen in Stuttgart, die sogar bei einem Hannes Wolf, der ganz großartige Arbeit bisher geleistet hat, dann sagen, ja, na, der wird beäugt. Und der wird auch vereinsintern nicht nur komplett positiv gesehen, sondern auch da wird seine Arbeit halt realistisch eingeschätzt und bewertet. Und ich würde aber echt warnen wollen davor, ihn vorschnell irgendwie in die große Kritik zu stellen und auch ihn vorschnell vor allem zu entlassen, weil der VfB braucht Kontinuität, Kontinuität, Kontinuität. Und ich glaube, mit Hannes Wolf, der macht im Moment noch nicht alles richtig, aber ich glaube, der entwickelt sich dahin, dass er mal alles richtig machen wird. Ich glaube, das wird ein extrem guter Trainer und er ist es jetzt eigentlich schon. Und als VfB musst du endlich mal dahin kommen, dass du einen Trainer 3, 4, 5 Jahre hast und nicht anderthalb. Und wir haben ja, glaube ich, alle diese Tabelle gesehen von Trainerwechseln seit 2013 und 2014.
Mit Stöger, ne, meinst du den Vergleich?
Genau. Ja. Genau. Ja, das sollte Warnschuss genug sein, auch für die handelnden Personen. Ich meine, man darf nie vergessen, Wolf ist nicht der Trainer von Reschke. Also Reschke hat nicht Wolf geholt. Und,
richtig, das ist so ein bisschen der Haken in der Sache. Ne?
Genau. Reschke wird die Arbeit von Hannes Wolf einfach viel objektiver und neutraler bewerten, als es Jan Schindelmeister getan hätte, der ihn geholt hat. Was auf der einen Seite gut ist, weil er dann nicht befangen ist in seinem Urteil, auf der anderen Seite aber auch dazu führen kann, dass Michael Reschke vielleicht einen Tick schneller zu der Entscheidung kommen könnte, dass Wolf nicht mehr der richtige Mann ist, weil er eine andere Idee hat. Ich glaube, dass zum Beispiel bei Bayern jetzt lange Thomas Tuchel ein Thema war, kommt nicht von ungefähr. Und wenn ich das richtig gehört habe, ist die Idee schon vorher implantiert worden, als Michael Reschke noch da war. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass Michael Reschke auch immer einen Plan B haben wird. Aber wie gesagt, solange der VfB Elfter ist oder vielleicht auch mal 14. Aber die Mannschaft so spielt, dass man sagen kann, hier sind klare Ideen und klare Pläne zu sehen, würde ich mich echt davor hüten, schon wieder einen Trainer zu wechseln.
Ja, also würde ich mich sofort anschließen und ich hoffe auch, dass sie da wirklich das mal wirklich durchziehen. Aber das Problem ist meines Erachtens genau auch das, was du angesprochen hast. Es ist ein Unterschied, ob der Sportdirektor halt den Trainer geholt hat oder nicht. In dem Fall halt nicht. Und ich denke auch, da ist dann der letztliche Stein dann ihn oder der Anstoß dann ihn doch zu rauszuwerfen, vielleicht ein Ticken schneller da, wie wenn Schindelmeister hätte mit Sicherheit eine längere Krise, also wenn die dann mal kommt, durchgestanden, wie das jetzt Reschke tun wird. Das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung, aber ich hoffe wirklich, dass wir auf der Position mal die Ruhe reinkriegen, die uns da echt seit Jahren fehlt. Weil anders kriegst du kommst du aus diesem, du kommst da nicht raus, aus dieser Spirale, die sich dann immer wieder dreht, neuer Trainer, ändert wieder alles und wie du sagst, er macht mit Sicherheit nicht alles richtig, er hat es mit Ofori, hat er auch direkt gesagt, ja, also ich meine, das finde ich dann auch gut, wenn ein Trainer auch sagt, okay, das war eine scheiß Idee, also das war nicht gut und da muss ich mir selber an die Nase fassen. Also ja, ich hoffe, er bekommt die Zeit und ich hoffe, er macht die Fehler, reduzieren sich natürlich, sodass er dann uns einfach noch eine Zeit lang erhalten bleibt, weil alleine seine Art ist ein Gewinn für den VfB. Also ich meine, wie der nach außen auftritt, es ist einfach, es macht Spaß, ihm bei einer Pressekonferenz zuzuhören. Also du siehst ihn, ich finde, einen sehr sympathischen Trainer und allein das ist schon mal, hatten wir ja auch nicht immer in den letzten Jahren.
Ja, absolut. Ja, das muss man sagen. Da macht er Spaß und er kommt gut an und er kommt auch in der Mannschaft an und hat da, glaube ich, auch die Autorität, die man haben muss. Hat auch das Ibiza-Desaster verkraftet. Mhm. Also insofern. Und das ist in meinen Augen übrigens ein Desaster und ich glaube, das würde er so auch nicht nochmal machen. Damit mit der Mannschaft nach Ibiza zu fliegen, das war keine gute Idee. Ganz sicher nicht. Aber gut.
Ja, gut.
Aber trotzdem, wie gesagt, ich halte ihn echt für einen guten Trainer. Ja.
Dann kommen wir zum Schluss noch auf ein weiteres Thema, wo du sicherlich auch ab und zu mal drauf angesprochen wird, ist generell das Thema Bild und Ultras. Klar, ist ein bisschen schwierigeres Thema und aber wie stehst du generell dazu, wie das Thema aufbereitet wird?
Ist mein Arbeitgeber, deswegen stehe ich dahinter, also hinter dem grundsätzlichen Gedanken stehe ich, den wir da haben, weil da ganz viele Gedanken dabei sind, die ich teile. Ich teile nicht immer alles, was wir aufbereiten, in der Art und Weise, wie wir es aufbereiten. Das ist ja, ich glaube, Bild hat sich verändert in den letzten 20, 30 Jahren und das durchaus zum Positiven hin. Und trotzdem kannst du immer über die Art und Weise diskutieren, weil Boulevard einfach nicht für jeden ist, weil die Zuspitzung nicht für jeden ist. Das kann ich auch total nachvollziehen, dass es da zu Diskussionen kommt. Ich denke halt immer, also ich kann hinter dem meisten stehen, was bei Bild passiert, weil es das Leben widerspiegelt, genauso wie wir uns in unseren Freundeskreisen nicht irgendwie immer ausführlich über, keine Ahnung, politische Krisen oder so unterhalten, sondern auch darüber, wer wen in der Nachbarschaft wieder betrogen hat. So funktioniert halt Bild als Zeitung auch. Ne? Themen, die oft im zwischenmenschlichen Bereich liegen. Und bei der Aufbereitung von Themen ist es halt so, wie gesagt, dass nicht immer die feine Klinge gewählt wird. Und dass manchmal bei sensiblen Themen dann ein bisschen schwierig ist und zu Diskussionen führt. Und beim Thema Ultras und Bild, sage ich euch ganz ehrlich, hätte ich das ein oder andere wahrscheinlich nicht so aufbereitet, aber hinter der Diskussion, ehrlich gesagt, dass es eine Diskussion gibt, stehe ich total, weil mich ja einige Dinge, ich habe das auch bei Twitter das ein oder andere Mal schon versucht zu diskutieren, einige Dinge, die Entwicklung des Ultratums hat mich so ein bisschen, finde ich eher negativ in manchen Bereichen, in ganz vielen auch total positiv und ich kann jeden verstehen, der sagt, mir kommen die positiven Seiten da zu wenig zum Vorschein in der Berichterstattung. Weil das sollte man tatsächlich nicht vergessen, wie gesagt, ich gehe seit Anfang der 90er, das erste Spiel war 1989, das ich hatte, aber so richtig bewusst gehe ich seit Anfang der 90er ins Stadion. Und ich glaube, wer damals die Stimmung im Neckarstadion erlebt hat und dann im Gottlieb-Daimler-Stadion, der weiß, dass es totales Verdienst, vor allem von CC ist, dass da bessere Stimmung herrscht. Und aber diesen Absolutheitsanspruch der neuen Ultra-Generation, dass nur Ultras so die richtig guten Fans sind, das finde ich schade. Das ist irgendwie ein Stadion, eine Kurve, hieß es eigentlich immer. Und das vermisse ich ganz oft. Und dass aber ja, es oft ein bisschen so rüberkommt, dass Pyro und Gewalt immer mit Ultras gleichgesetzt wird, ist schade. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch den Ansatz, und das müssen sich Ultras gefallen lassen, die Diskussion, dass halt Pyro und Gewalt oft entweder gedeckt wird oder halt auch aus den Reihen kommt. Und über Pyrotechnik, finde ich, kann man diskutieren, kann man trefflich diskutieren. Ich bin eigentlich nicht komplett dagegen, Weil ich finde, dass es geil aussieht und eine gute Stimmung macht. Das ist halt aber verboten. Und dann finde ich, wenn man mal auf dem Weg dahin eine Diskussion zu führen, dass es eventuell, in bestimmten Zonen erlaubt werden könnte, wenn man dafür wirklich Gesetze ändern müsste, wird es halt schwierig. Und dann muss man sagen, da gibt es einfach eine Gesetzeslage und da muss man sich unterordnen. Aber Gewalt hat einfach im Fußball schon nichts verloren. Ich bin keiner, der sagt, ey, wir müssen so Stimmungen haben wie bei der Nationalmannschaft. Wer bei dem Spiel war gegen Norwegen, der hat vielleicht gesehen, wie das funktionieren kann. Und ich war dort und es war einfach nicht meins. Ja, ich brauche bei Fußball brauche ich ein bisschen mehr Feuer und da muss auch mal negative Emotionen erlaubt sein. Aber Gewalt hat halt überhaupt nichts verloren. Ja, also keine Ahnung, so Szenen wie damals, als die Kölner in weißen Maleranzügen da auch einen Platz gestürmt haben und dann auf Ordner losgegangen sind und so, das ist Quatsch, das brauche ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf im Fußballstadion. Und wenn das thematisiert wird, finde ich, ist es okay. Aber wie gesagt, ich bin für jede Diskussion offen. Wie habt ihr es denn gesehen als Leser, Konsument, wie auch immer, ich weiß gar nicht, ob ihr es im Detail gelesen habt oder ja, aber also, die Diskussion habt ihr wahrscheinlich mitbekommen.
Also was ich halt hart fand, waren dann, wie heißt der, Reichelt oder Reichel?
Julian Reichelt, ja.
Ja, genau, wo dann also diese Aussage, ja, wir werden quasi hochauflösende Bilder von den Ultras dann liefern und so, wo du denkst, so, boah, Junge, also ich meine, da geht's dann halt auch in, das geht halt nicht, ne? Also der sich das Gefühl so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, diesen Kampf gegen die Ultras, das ist dann halt die Richtung, wo ich sage, ich meine, dass du darauf hinweisen darfst, so gerne, ja, das gehört auch dazu, ja, das ist überhaupt keine Frage, aber eben dann sagen hier hochauflösende Bilder und irgendwas in der Richtung und wir stellen euch quasi an den Pranger, das geht für mich dann halt nicht.
Ich finde, Gewalttäter darfst du an Pranger stellen. Und ich weiß, dass das eine Riesendiskussion ist, dass es auch bei Gewalttätern um Persönlichkeitsrechte geht und dass wir sind kein Gericht, ja, wir sind nicht die Judikative in diesem Land, wir sind die vierte Gewalt und dabei als vierte Gewalt hast du eben auch eine gewisse Verantwortung und
Für mich ist halt einer, der irgendwo mal ein Pyro hochhebt, ist halt kein Gewalttäter.
Genau.
Also, dann, ich mein, also da bist du von, das ist noch weit weg von
das der Gewalt. Die habe ich auch nicht gemeint.
Ja, also ich meine, da bin ich auch voll bei dir, dass dieses Thema, klar, wenn irgendwie, wo wirklich Gewalt im Spiel ist, da ist es, und da ist es egal, ob es im Fußballstadion oder auf dem Cannstatter Wasen oder sonst wo ist, ja, da Gewalt geht einfach nicht. Aber halt zu sagen, okay, das sind die Chaoten halt mit Pyrotechnik und irgendwas und quasi die auch an Pranger stellen, dass ich, hey, komm, also das ist für mich halt sagen, okay, da in der Regel passiert nichts, ja, also es ist wirklich selten, dass da was passiert, auch wenn es verboten ist. Wie du sagst, ich persönlich finde auch, sieht geil aus, mir gefällt's, ich mag's und die brauche ich nicht an Pranger stellen. Also das
ja, aber das Problem ist ja, du sagst, in der Regel passiert nichts, aber ich meine, in der Regel, ja, passiert, in der Regel, wenn du Auto fährst, passiert in der Regel auch nichts. Und
ja, ja,
das kann aber ein Unfall passieren. So.
Natürlich
kann, ich finde, solange es... Ja, absolut. Und solange es verboten ist, wie gesagt, ich finde, es sieht geil aus, aber solange es verboten ist, hat es Gründe, warum es verboten ist. Und wenn du in einem vollgestopften Block, ich meine, ich stand selber, ich meine, Man kennt ja meine Geschichte so ein Stück weit. Das ist ja nicht so, dass ich wie die Jungfrau zum Kind zum VfB gekommen bin, sondern ich habe ja durchaus, sage ich mal, eine Tradition als Fan. Ist es dann ein bisschen weniger geworden, als ich Reporter war. Und wie gesagt, es ist schwierig, diesen Fan-Idealismus wieder zu gewinnen, wenn du so tief drin warst. Und ich finde es auch okay, dass ich eine gewisse Objektivität mir angeeignet habe. Aber Ich stand auch, ich kann mich erinnern, Saison 99, 2000 in Unterhaching in einem Block, als der Rauchtopf neben mir hochgegangen ist. Ehrlich gesagt, da fühlst du dich nicht wohl. Das ist nicht gut und da bricht eine gewisse Panik aus, weil es eine riesige Menge einfach auch war und kein Mensch mehr irgendwas gesehen hat. Und ganz viele sich dann einfach raus aus dem Block versucht haben zu retten und gar nicht wussten, in welche Richtung sie laufen. Das ist ein unschönes Gefühl. Und das ehrlich gesagt kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber wie gesagt, es gab mal die Diskussion, ob man es in gewissen gesicherten Zonen zulassen könnte. Und diese Diskussion wieder aufzunehmen, glaube ich, könnte nicht schaden.
Das wäre definitiv.
Weil dann wären halt auch ganz klare Grenzen und Linien gesetzt, ja. Und du hättest aber nicht die Gefahr, dass quasi eine mega heiße Fackel oder ein giftiger Rauchtopf oder was auch giftig in Anführungsstrichen, da stirbt jetzt keiner dran.
Ich weiß, was du meinst, genau.
Salpetertöpfen.
Wo es passiert, es ist geregelt, das wäre natürlich der Optimalzustand.
Und es sind halt nicht irgendwie, was weiß ich, auf einem Quadratzentimeter gefühlt wie in so einem Auswärtsblock 10, 20 Leute. Ne? Weil da bist du ja eng aufeinander und da kann keiner garantieren, was da jetzt im nächsten Moment passiert, wenn eine Fackel gezündet wird oder ein Rauchtopf hochgeht. Das ist halt das Problem daran. Ja?
Genau.
Und aber wie gesagt, wenn es irgendeine Lösung dafür geben könnte, wieso nicht? Ja? Also zumindest diskutieren und reden und gucken, ob es eine Lösung gibt. Und wenn es keine gibt, weil es der Gesetzgeber nicht hergibt, muss man halt versuchen, das zu akzeptieren. Und dann ist es vielleicht aber auch leichter für Fans, die Fans von Pyrotechnik sind, das zu akzeptieren, weil man sagt, okay, pass auf, wir haben aber jetzt alles versucht und es ist aber aus den Gründen nicht möglich. So. Ja. Aber wenn du dich komplett Diskussionen verschließt, glaube ich, führt das zu nichts. Ja.
Ja. Bevor wir jetzt in eine detaillierte Pyro-Diskussion kommen, würde ich jetzt einfach generell sagen, also das ist sicherlich nochmal ein Thema, vielleicht auch mal für eine extra Episode, generell das Thema Medien und Ultras, also das ist ja nicht nur auf die Bild bezogen, war jetzt extrem zum Beginn der Saison, aber da gab es auch wieder die üblichen Wiesen-Vasen-Statistiken im Vergleich zum Gewalt zum Stadion und das sind ja auch bekannte Themen, die jetzt nicht zum ersten Mal überhaupt auftreten. Das ist ja, kommt ja mindestens im Halbjahresrhythmus.
Kommt jede Saison mehrfach, richtig. Genau. Ja, aber trotzdem vielen Dank für deine Einschätzung. Also,
gerne. Also wie gesagt, ich wäre ein Narr, wenn ich mich der Diskussion verschließen würde, weil ich meine, dafür, ganz ehrlich, dafür sind wir doch auch da, wir diskutieren doch alle gerne, das ist doch okay. Und das bringt uns ja auch weiter, wenn wir einfach miteinander reden.
Wer dir auf Twitter folgt, der weiß, dass du eben auch sowas nicht aus dem Wege gehst, absolut. Genau, ja. Dann
haben wir soweit jetzt mal die Themen soweit durch. Wir haben versucht, die meisten eurer Fragen unterzubringen. Thematisch, denke ich, sind wir auf einen Großteil eingegangen. Den Rest schaffen wir jetzt nicht alles, auch weil es schon relativ lang ist. Von dem her halten wir den Brustring-Talk-Fragebogen heute relativ kurz und heute sogar der Martin mal dran, weil der Jens durfte den damals schon mal beantworten. Also Martin, jetzt die erste Frage. Was war denn dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
Die Scheiße ist ja, ich habe jetzt 32 Ausgaben und 31 Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen. Ja? Jetzt habe ich heute Nachmittag hast du geschrieben, ja, heute bist du dran. Ich so, oh fuck, jetzt muss ich mir echt
überlegen. Jetzt hast du also, so mit mir gemacht.
Ich weiß, Highlight-Spiel, also eigentlich letztendlich mit, die Entscheidung ist wirklich dann gefallen für das Spiel gegen Manchester United, weil es einfach eine wahnsinnige Stimmung im Stadion war, schon davor, das erste Champions-League-Heimspiel. Und hätte es dieses Spiel nicht gegeben, hätte ich mein allererstes Spiel im Stadion genommen, was ein 5-1 gegen den Hamburger SV Ende der 80er war.
Okay. Sehr schön. Wer ist oder war dein VfB-Held?
Das ist für mich eine total einfache Frage. Da gibt es für mich nur einen, das ist Karl Allgöwer.
Okay, und welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne nochmal beim VfB sehen?
Ja. Ich meine, auch die übliche oder eigentlich Antwort, die ich eigentlich geben würde, wäre natürlich auch Semih Khedira. Aber, nachdem er schon so oft genannt worden ist, nenne ich einen Spieler, weil ich ihn einfach vom Typ her ganz arg mochte, ist Kuzmanovic.
Wirklich?
Ich mochte den als Spieler, ich mag den als Typ. Er war natürlich, er hat Grottenspiele abgeliefert, das weiß ich, keine Frage. Aber ich fand ihn einfach einen geilen Typ. Genauso wie Boca oder auch den heute schon angesprochenen Serie D. Das sind einfach so die Typenspieler, auf die ich einfach total mag.
Habe ich euch mal die Episode erzählt von der Kuzmanovic-Verpflichtung?
Nee.
Hab mal dafür kurz Zeit?
Ja.
Hau rein.
es war ganz lustig. das war ja damals sehr, sehr spät. War klar, dass VfB in die Champions League kommt. Das Trainerteam und Markus Babbel wollte unbedingt einen aggressiven Sechser und wollte so eine Art Aggressivleader. Und ja, offensichtlich war halt einfach die Zeit relativ knapp bemessen. Und am Ende war es halt nur noch so, dass ein Sechser geholt wurde und Zdravko Kuzmanović ein überragender Kicker ist. Das war ja wirklich, also technisch hat er ja alles drin gehabt. Der hat 70 Meter Diagonalbälle aus dem Fußgelenk in Lauf und in Fuß spielen können. Aber das war halt kein Typ Aggressivleader. Und nee. Wie gesagt, das Trainerteam und Markus Babbel hätte gerne einen Aggressivleader gehabt. Und dann kam Zdravko Kuzmanović. Und dann so in der zweiten oder dritten Trainingseinheit hat sich Markus Babbel tatsächlich Kuss mal zur Seite genommen und hat gesagt, du, Kuss, komm mal her. Du musst dich hier übrigens nicht zurückhalten. Gell? Du kannst auch im Training Vollgas geben in den Zweikämpfen. Und Kuss in seiner unnachahmlichen Art, ja, Trainer, aber du weißt aber schon, Zweikämpfe sind nicht so meins, oder? Und damit war das ein unglücklicher Start. Und dann kam ja mit Jens Keller noch ein Trainer, der irgendwie total auf Zweikämpfe stand. Das ging mit Kuss auch nicht so wirklich. Aber ich gebe dir recht, das ist ein guter Typ. Ich habe den gemocht, weil er irgendwie total selbstbewusst und lustig und so war. Das war
genau.
Also, ein geiler Kicker.
Ja, absolut. Fußballer ist und ich mag einfach so die Typen, das Typen von Kickern.
Um jetzt noch den Bogen zu diesem Spiel zu finden, ja. Unter dem Instagram-Bild vom VfB, wo der Mannschaftsbus in Stadion gefahren ist, am Wochenende stand, hat der Kuzmanović drunter geschrieben, alles Gute heute Abend und ich hoffe, die Punkte bleiben zu Hause. Viel Erfolg, Forza VfB.
Da könnt ihr mal sehen.
Starker Typ.
Mit dem Herzen beim VfB.
Ja, tatsächlich, ja.
Okay, dann noch die letzte Frage. Vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
Hat sich hoffentlich wieder in der Bundesliga dauerhaft stabilisiert. Mehr, das würde mir Stand heute vollkommen reichen.
Dann
Wolfgang Dietrich nicht.
Hm?
Wolfgang Dietrich glaube ich nicht, oder?
Dem nicht, aber also Stand heute muss ich sagen, wenn wir uns da so stabilisiert haben und irgendwo mal einen Ausreißer nach oben haben, aber ansonsten wäre das aus Sicht heute vollkommen in Ordnung.
Dann haben wir soweit alle Themen. Danke an dich, Jens, dass du dir wieder Zeit genommen hast, um mit uns über den VfB zu reden und diesmal auch über wirklich erfreuliches Spiel. Hat ja dann nach dem Spiel Spaß gemacht. Soweit.
Ja. Immer gerne. Danke euch. Hat Spaß gemacht.
Genau. Diffundiert lesen kann man unter Jens Nagler. Teilweise VfB, Formel 1. Und jetzt fängt er auch wieder NHL an. Also sportlich relativ viel.
Unangenehm viel über die Pittsburgh Penguins, ja.
Dir verfolgen kann man ja auch noch auf Instagram. Da hier heißt dein Account wie?
Jensenbutton27 müsste das sein, oder?
Ich weiß es nicht, irgendwas mit Jensen.
Ich glaube, ja, du, ich merke mir das nicht, aber ich glaube, es ist Jensenbutton27.
Ja, Jensenbutton27. Ich habe gerade mal parallel geschaut. Genau, dann war es das soweit. Uns könnt ihr weiterhin finden auf Facebook, Twitter, unter Brustring Talk. Und die alle Infos findet ihr unter brustringtalk.de. Ihr findet uns auch unter iTunes. Wir freuen uns über Feedback, auch gerne Fragen an die Gäste. Wir geben es normalerweise davor bekannt. Wer kommt? Waren ja heute auch wirklich viele Fragen dabei, wo wir jetzt auch drauf eingegangen sind. Und sonst freuen wir uns auf die nächsten Wochen. Hoffentlich erfolgreich für den VfB. Und dann hören wir uns bald wieder. Ciao.
Ciao. Macht's gut. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.